Es ist so erfrischend, all unsere Gedanken, unseren Lobgesang und unsere Bibellese und jetzt auch unsere Betrachtung von Gottes Wort auf die wunderbare Realität der Auferstehung des Herrn Jesus Christus zu konzentrieren. Denn sie ist wirklich der Eckstein des christlichen Evangeliums. So wie das Herz lebensspendendes Blut durch den Körper pumpt, so ist die Auferstehung Jesu Christi das Herz, das lebensspendende Wahrheit durch die Seele pumpt. Es ist die Auferstehung, die den Eckstein der christlichen Wahrheit darstellt. Der Apostel Paulus sagt sogar, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Römer 10, Vers 9 und 10. Über Jahrhunderte hinweg haben Christen ihr ewiges Schicksal auf die Wirklichkeit der Auferstehung gestützt. Das deutet darauf hin, dass wir freudig das Licht erwarten, das kommen wird. Wir leben in der Erkenntnis, dass diese Welt nicht alles ist, was es gibt. Diese Welt ist nicht einmal der wichtigste Teil. In vielerlei Hinsicht ist die Welt sogar vollkommen unwichtig, außer dass wir in ihr zur Ehre Gottes leben können. Wir leben für unsere glückselige Hoffnung. Wir konzentrieren unsere Liebe auf die Dinge des Himmels, nicht auf die irdischen Dinge. Wir leben im Angesicht des Lebens, das uns in der Gegenwart Gottes in die Herrlichkeit des ewigen Himmels erwartet. Es war die Auferstehung Jesu Christi, die unsere Hoffnung begründet hat. Ist es nicht so? Weil er lebt, leben auch wir. Er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Alle, die an Christus glauben, sterben, real gesehen, nie wirklich. Natürlich gibt es in unserem physischen Leben einen Punkt, wo wir aufhören zu existieren, aber unmittelbar danach erwachen wir in der Herrlichkeit des Lebens, das Gott für seine Kinder vorbereitet hat. Die Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Christentums. Weil er lebt, werden wir für immer leben. Wenn er nicht aufersteht, beziehungsweise wenn er nicht auferstanden ist, tun wir es auch nicht. Wir haben keine Hoffnung. Deshalb dreht sich für Christen das Leben nicht wirklich um diese Welt. Wir leben hier, weil der Herr uns für einen bestimmten Zweck hier platziert hat, nämlich seinen Namen zu verherrlichen und andere zu seinem Reich zu bringen, bis er uns eben in sein Reich abruft. Die Auferstehung ist so kritisch für uns, dass es ohne sie kein Christentum gibt. Ohne sie gibt es kein Evangelium. Ohne sie gibt es keine Hoffnung. Deshalb wurde die Auferstehung im Laufe der Geschichte immer wieder angegriffen, selbst bis in die heutige Zeit. Das ist auch der Grund dafür, dass Christen inhaftiert, bedrängt, verfolgt, angegriffen, geschlagen, gefoltert, hingerichtet wurden. Aber die Welt war noch nie in der Lage, die Gemeinde dazu zu bringen, ihre Zuversicht in die Auferstehung aufzugeben. Die Auferstehung war schon immer und wird für immer die Grundlage unseres Glaubens sein. Und deshalb, weil sie eben diese Grundlage ist, ist sie der Angriffspunkt schlechthin. Die Schrift nimmt das vorweg und erwartet das sogar. Sie rechnet damit, dass diejenigen, die Gott und Christus und das Evangelium hassen, das sind Satan und seine gefallenen Engel, sowie seine irdischen Kinder, die Auferstehung angreifen werden. Sie werden sie minimieren oder mit Gleichgültigkeit behandeln. Auf die eine oder andere Weise wird die Auferstehung angegriffen werden. Deshalb bündelt das ganze Neue Testament auch seine Kräfte, um Zeugnis für die Auferstehung abzulegen. In den frühesten Schriften des Neuen Testaments, das ist Matthäus und Markus, gibt es klare Beweise für die Auferstehung. In der frühesten Epistel, das ist der erste Korintherbrief, gibt es ein ganzes Kapitel über die Auferstehung. Ich möchte, dass ihr heute Morgen dieses Kapitel zusammen mit mir aufschlagt. 1. Korinther Kapitel 15, 58 Verse. Und das ist wirklich die einzige biblische Lehre, die wirklich in der gesamten Epistel umfassend behandelt wird, ist die Auferstehung. Übrigens, 1. Korinther wurde vor dem Bericht geschrieben, den ich euch heute früh aus dem Johannesevangelium vorgelesen habe. Lukas schrieb seinen Bericht nach dem 1. Korintherbrief. 1. Korinther wurde circa 20 Jahre nach der Auferstehung geschrieben, mindestens 40 Jahre vor dem Johannesevangelium. Das Johannesevangelium wurde also mehr als 50 Jahre nach der Auferstehung geschrieben. Wenn ihr zu dem 1. Korintherbrief kommt, findet ihr dort eine sehr klare Verteidigung der Auferstehung. Noch bevor Lukas, Johannes es taten und vielleicht sogar vor Matthäus und Markus. Aber 1. Korinther wurde sicherlich ungefähr um dieselbe Zeit geschrieben wie Matthäus und Markus. Matthäus und Markus, Lukas und Johannes legen alle Zeugnis von der Auferstehung ab, ebenso wie es der 1. Korintherbrief tut. Sie alle wissen, dass Angriffe gegen die großartige Wahrheit kommen werden, weil sie der Eckstein unseres Glaubens ist. Nun, dieses wunderbare Kapitel im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, beginnt mit dem, was wir als Paulus Verteidigung auf der Grundlage direkter Gründe bezeichnen würden. Im Richt gibt es eine kategorische Beibringung von Beweisen. Es gibt Indizienbeweise, also Beweise, die nur auf zwingenden Verdachtsmomenten sich stützen. Und dann gibt es das, was wir direkte Beweise nennen können. Und diese direkten Beweise sind eindrucksvolle Beweise wie Aussagen von Augenzeugen, persönliche Zeugnisse von jenen, die die Macht und Gegenwart des auferstandenen Christus erlebt haben. Das sind unwiderlegbare Beweise. Sie kommen auf fünffache Weise und ich möchte euch einfach mit den fünf verschiedenen Formen von Zeugnissen heute Morgen vertraut machen, die bei der Einleitung in Vers 5 erwähnt werden. Und ich möchte, dass wir jetzt zusammen den Text lesen. 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, dass ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Ein überzeugendes Zeugnis der Auferstehung. Paulus tritt hier wie ein Verteidiger für die Auferstehung auf. Das ist ein starkes, solides, festes, überzeugendes, unwiderlegbares Zeugnis für ihre Echtheit. Und wenn Christus auferstanden ist, dann ist er auch mein Herr und mein Gott. Und wenn er auferstanden ist, ist er der Messias und der Erlöser. Dann hat er den Tod überwunden und unsere Sünden für uns getragen. Und so steht die Aussage dieser Zeugen den Verleugnungen seiner Auferstehung entgegen. Lasst uns die erste Kategorie der Zeugnisse betrachten. Das ist das Zeugnis der Gemeinde, das Zeugnis der Erretteten. Vers 1 und 2 noch einmal. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Paulus beginnt mit einer emphatischen Einleitung, einer betonten Einleitung. Ich erinnere euch aber, Brüder, ich bekräftige das Evangelium euch gegenüber. Ich verkündige das Evangelium, das ich euch gepredigt habe, als er bei ihnen war. Das Evangelium, das sie gehört hatten, geglaubt hatten und aufgrund dessen sie errettet worden waren, indem sie weiterhin feststehen und an dem sie festhalten. Und hier sagt er, meine Botschaft ist das, woran ihr bereits glaubt und geglaubt habt. Meine Botschaft ist das, was ihr bereits erlebt habt. Meine Botschaft ist das, was euch zu dem gemacht hat, was ihr seid, die lebendige Gemeinde. Ihr habt diese Botschaft angenommen, ihr steht fest darin. Das steht übrigens im Griechischen im Perfekt. Der Perfekt im Griechischen bedeutet etwas, was in der Vergangenheit geschah und sich noch weiterhin auf die Gegenwart auswirkt. Ihr habt Stellung zur Gültigkeit des Evangeliums bezogen. Ich werde euch nichts anderes erzählen als das, was ich euch bereits in der Vergangenheit erzählt habe. Und als ich euch das Evangelium verkündete, also das Evangelium Christi, seinen Tod, seine Grablegung und seine Auferstehung, habt ihr es angenommen und geglaubt und ihr habt Stellung dazu bezogen. Und da steht ihr immer noch, sagt er zu ihnen. Ihr habt den Schritt zum Glauben vollzogen und seid immer noch da. Das bedeutet genau das, der dauerhafte Zustand, die dauerhafte Erfahrung, der dauerhafte Status der Gemeinde in Korinth ist der Beweis des auferstandenen Christus. Ihr würdet durch euren Glauben an dieses Evangelium durch den lebendigen Christus verwandelt. Und das Verb hier, ihr werdet errettet, steht im Original im Präsens. Ihr werdet fortwährend errettet. Es betont Beharrlichkeit. Ihr habt diese Botschaft angenommen und jetzt steht ihr beharrlich im Evangelium und werdet dadurch fortwährend gerettet. Die Errettung ist nicht nur etwas, das in der Vergangenheit geschieht. Die Rechtfertigung erfolgt in der Vergangenheit. Die Heiligung dagegen ist eine kontinuierliche Angelegenheit und Realität. Wir durchlaufen einen Prozess der Errettung. Wir werden ständig von der Macht der Sünde erlöst, um eines Tages sogar von der Gegenwart der Sünde erlöst zu werden. Er sagt, ihr seid ein lebendiges Zeugnis für die Macht der Auferstehung Christi, denn ihr habt geglaubt und ihr durchlebt die Errettung, die Christus uns durch seinen Tod und seine Auferstehung gebracht hat. Das ist übrigens ein unverzichtbarer Bestandteil des Evangeliums. Wie sonst können wir die Gemeinde erklären? Wie sonst können wir die fortwährende Macht der Gemeinde erklären? Wie sonst können wir die Bekehrung, Errettung, Heiligung und unsere Erfahrung mit dem lebendigen Christus erklären? Ihr bezeugt, selbst heute noch, die Wahrheit der Auferstehung. Es sei denn, hier kommt ein Vorbehalt. Seht ihr das in Vers 2? In Vers 2, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Nun, es gibt Menschen, die glauben, ohne dass das irgendwie Auswirkungen auf ihr Leben hat. Genau das bedeutet es an dieser Stelle. Ohne Bedeutung zu glauben, nutzlos zu glauben. Es ist ein oberflächlicher Glaube, der euch nur dazu qualifiziert, ein Dämon zu sein. Denn auch die Dämonen glauben. Und das betont das Neue Testament immer wieder. Es ist fast so, als wenn die Autoren es eilig hätten, diesen Vorbehalt einzufügen, weil sie Angst hatten, Menschen könnten auf oberflächliche und einfältige Weise glauben. Paulus sagt in Kolosser 1, 22, Er hat euch jetzt versöhnt durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt. Wenn ihr fest bleibt. Ist das etwas, was wir tun müssen? Nein. Festbleiben ist der Beweis einer wahren Bekehrung. Festbleiben ist der Beweis einer wahren Bekehrung. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn ihr fest bleibt, seid ihr echte Christen. In Johannes 8 sagt Jesus, wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr, was? Wahrhaftig meine Jünger. Paulus sagt also einfach, wenn euer Glaube ein errettender Glaube ist, was dadurch bewiesen wird, dass ihr am Wort festhaltet, das Wort nie verleugnet, das Wort des Evangeliums nie ablehnt, die Wahrheit, die rettet, wenn ihr daran festhaltet und in diesem Glauben beharrt, dann seid ihr ein lebendiges Zeugnis für die Wahrheit jener Auferstehung. Das ist es, wo wir zuerst hingehen. Wir betrachten die Gemeinde und sehen den lebendigen Christus, der in seinen Nachfolgern lebt. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Wir haben das erlebt. Wir alle kennen das. Wir haben die Macht Christi in unserem Leben erfahren. Wir haben das Werk der Vorsehung erlebt. Wir haben den Dienst des Heiligen Geistes erlebt. Wir haben erhöhte Gebete, Kraft für den Dienst und geistliche Freude erlebt. Und wir haben Gebrochenheit und Bußfertigkeit erlebt. Das Werk des Geistes, der uns von unserer Sünde überführt. All das sind Beweise dafür, dass der Geist Gottes in uns wirkt. Wir erleben die Liebe für Christus. Geht es uns nicht so? Der Geist Gottes zeigt uns die Dinge Christi und veranlasst uns, die Dinge Christi zu lieben. Wir sind ein lebendiger Beweis der Auferstehung. Wäre die Kreuzigung Jesu das Ende der Geschichte, hätte es keine Auferstehung gegeben, so gäbe es keine christliche Gemeinde. Dann wären wir heute nicht hier. Die Jünger, die auszogen, wären in alle Winde verstreut geblieben und niemals wieder zusammengekommen. Sie wären wieder in Vergessenheit geraten, unbekannt, wie sie es einst gewesen waren, enttäuscht angesichts von 3 verschwendeten Jahren, mit Ausnahme vielleicht von einigen ethischen Lektionen, die sie vielleicht von ihrem Lehrer gelernt haben. Aber all das wäre durch eine überwältigende Enttäuschung ausgelöscht worden. Der gekreuzigte Messias wäre überhaupt kein Messias. Der vom Judaismus abgelehnte und hingerichtete Messias, der dann nie wieder gesehen worden wäre, wäre in aller Augen als ein Betrüger entlarvt worden und nicht als der wahre Messias. Deshalb sagt Römer 1, Vers 4, dass Gott ihn durch die Auferstehung von den Toten als Christus proklamiert hatte. Kenneth Scott, La Torre, der große Historiker und Autor der Geschichte der Ausbreitung des Christentums, sagte, es war die Überzeugung von der Auferstehung Jesu, die seine Nachfolger die Verzweiflung überwinden ließ, in die sein Tod sie gestürzt hatte und die zur Bewahrung der Bewegung führte, welche er begonnen hatte. Ohne ihren festen Glauben, dass der Gekreuzigte von den Toten auferstanden war, sie ihn gesehen und mit ihm gesprochen hatten, wäre der Tod von Jesus und sogar Jesus selbst wahrscheinlich mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Leute, ihr wäret nicht hier. Es gäbe kein Christentum. Aber wir sind hier. Und die Gemeinde lebt seit dem Tag der Auferstehung und Gläubige haben ihr ganzes Leben lang an dieser großartigen Wahrheit festgehalten. Diesen lebendigen Beweis, dass Christus lebendig ist, die universelle Gemeinde, die auf der ganzen Welt lebendig und gesund ist, die Erfahrung eines jeden Gläubigen als Zeugnis für den lebendigen Christus. Und es gibt eine zweite Kette der Beweisführung für die Auferstehung, die sich in den Versen 3 und 4 findet. Das Zeugnis der Schrift. Das Zeugnis der Schrift. Denn ich habe euch, Vers 3, zuallererst das überliefert, was auch ich empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Sehr wichtig. Wenn jemand mich fragen würde, was ist das Evangelium? Was ist das Evangelium? Dann würde ich zu diesem Abschnitt gehen. Denn in Vers 1 lesen wir, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Das Evangelium der guten Nachricht, das ich euch verkündigt habe. Und dann als eine Nebenbemerkung sagt er, dass ihr angenommen habt, indem ihr feststeht, durch das ihr gerettet worden seid, wenn euer Glaube echt ist. Und dann geht er in Vers 3 zurück zum Anfang. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert. Überliefert bedeutet nichts anderes. Ich tue euch aber das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe. In Vers 3, dann noch einmal, denn ich habe euch zuallererst das überliefert. Es ist das Wichtigste. Es ist das Allerwichtigste, die wichtigste Sache, was ich auch empfangen habe. Anders ausgedrückt, das hier hat Gott mir gegeben und ich habe dies vom Herrn empfangen. Ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, dass Paulus nicht dabei war. Er war nicht anwesend, als Jesus starb. Paulus war nicht da. Deshalb sagt er in Galater Kapitel 1, Vers 11 und 12, ich lasse euch wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Ich habe dieses Evangelium direkt empfangen und es besagt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Es ist der stellvertretende Tod für alle Sünder, dass er die Strafe für alle Sünden zahlte, wie es in der Schrift geschrieben steht. Er war wirklich tot, er wurde wirklich begraben und dass er nach der Schrift am dritten Tage auferstand. Leute, das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium, die wichtigste Sache. Christus starb, eine historische Tatsache. Er starb für unsere Sünden. Und das ist die geistliche Bedeutung. Er sühnte stellvertretend für uns, lud den Zorn Gottes auf sich selbst. Er wurde begraben. Der Beweis der Realität seines Todes. Man stach ihm mit einem Speer in die Seite. Blut und Wasser flossen heraus und waren ein Hinweis darauf, dass sein Herz durchbohrt war. Und er erstand leiblich aus dem Grab. Ihr erinnert euch sicherlich, dass er vielen zweifelnden Aposteln nach seiner Auferstehung erschien. Insgesamt ein Dutzend Mal nach seiner Auferstehung. Immer solche Menschen, die kein besonderes Interesse daran hatten, seine Auferstehung zu erfinden. Das ist das Evangelium. Und genau das ist die gute Nachricht. Warum ist es eine gute Nachricht? Weil das bedeutet, dass die Strafe für unsere Sünden, für deine und meine Sünde auf ihm liegt, dass er sie bezahlt hat. Der Preis für eure Rechtfertigung wurde gezahlt und ewiges Leben ist euch garantiert. Das gehört alles zusammen. Keine Präsentation des Evangeliums darf irgendetwas von diesen Punkten auslassen. Tod und Auferstehung gehören zusammen. Aber er sagte am Ende von Vers 3 und am Ende von Vers 4, seht, es ist alles so geschehen, wie es in den Schriften steht. Nach den Schriften steht er zweimal. Und ich habe euch aus Johannes 20 vorgelesen, wo Johannes über Petrus und sich selbst spricht, als sie zum Grab gingen. Er spricht über sich selbst, wie er und auch Petrus es vor vielen Jahren selbst erlebten. Zu jener Zeit, sagte er, wussten wir nicht, was in der Schrift stand. Alles aber, ihr Lieben, geschah so, wie es in der Schrift stand. Paulus sagte es zweimal. Was meint er damit? Er meint einfach, dass der Tod von Jesus im Alten Testament prophezeit wurde. Und er war vielfach prophezeit worden. Es gibt einige versteckte Hinweise dafür, wie zum Beispiel die Tötung des ersten Tieres im Garten Eden durch Gott, um Adam und Eva nach dem Sündenfall zu bekleiden. Oder 1. Mose 22, als Abraham mit Isaak auf den Berg gehen. Abraham hebt sein Messer, um es in das Herz seines Sohnes Isaak zu stoßen und diesen als Opfer darzubringen. Nun, wir wissen, Gott stoppt ihn und setzt als Ersatz ein Tier ein, das geopfert wird. Gott weist darauf hin, dass er das Opferlamm bereitstellen wird. Das gesamte Opfersystem, das durch Mose gegeben wird, mit all den Tieren, die geschlachtet wurden und von denen kein einziges einen Menschen von seiner Sünde befreien konnte, sind nur ein Bild für ein endgültiges Opfer. Das gesamte Konzept des Opfersystems war sogar darauf ausgerichtet, gewaltige Frustration auszulösen. Es war unerbittlich, unbarmherzig, weil die Sünde erbarmungslos ist. Selbst unter jenen, die Buße getan und zum Glauben gekommen waren, selbst unter dem wahren Israel Gottes, selbst unter jenen, die wahre Gläubige waren, die die Errettung durch Gott empfangen hatten, waren Opfer im Alten Testament ständig nötig, weil die Sünde ständig gegenwärtig war. Und das ganze System war ein erbarmungsloses, unerbittliches System. Es forderte Zeit, es forderte Geld, es war blutig. Die Priester bei den großen Veranstaltungen im Tempel waren, wenn sie Opfer darbrachten, wie Fleischer, die Zehntausende von Tieren massakrierten und knietief im Blut standen. Es war ein entsetzliches System, aber es gab nie ein Opfer, das dem ein für alle Mal ein Ende setzte, bis Christus kam. Jedes dieser Opfer stellte ein Bild für den dar, der kommen würde. Jesaja beschrieb das sehr deutlich. Es wird einer kommen, der leidende Diener. Er wird keine Gestalt oder Pracht haben und sein Anblick gefällt uns nicht. Es wird ein Schößling aus den Wurzeln Isais hervorgehen. Er wird aus dem Hause Davids kommen, von königlicher Abstammung, und er wird unsere Sünden tragen und unsere Übertretung auf sich nehmen. Er wird für uns sterben, um Frieden und Versöhnung mit Gott zu bewirken. Er wird für uns Verletzungen erleiden. Aber Jesaja sagt im selben Kapitel 53 noch Folgendes, dass Christus Anteil unter den Großen haben und dass er hoch erhoben und gepriesen werden wird. Das sagt er auch. Wenn ihr zu den Versen 10 und 12 in Jesaja 53 gelangt, seht ihr, dass die Geschichte hier noch nicht zu Ende ist. Obwohl er unsere Übertretungen und Sünden auf sich genommen hat, wird er einen Platz unter den Großen haben. Warum ist das so? Weil er auf der anderen Seite des Grabes herauskommt. Das Alte Testament verdeutlicht das ebenfalls. Geht einmal zurück zu Psalm 16. Psalm 16, wenn ihr das aufschlagt, verdeutlicht das sehr schön. Das ist das Zeugnis über die Auferstehung des Messias in Psalm 16. Dieser Psalm steht über dem gesamten Rest des Alten Testaments. Hört mal, was David hier sagt. Er bezieht sich nicht auf ihn selbst, und ich werde euch das gleich noch zeigen. Psalm 16 und da Vers 8 und Vers 9. Heißt es, ich habe den Herrn allezeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Hier spricht der Messias. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Der Psalmist sagt, es gibt eine Auferstehung. Der Messias wird durch das Grab gehen und auf der anderen Seite herauskommen und dabei zu keiner Zeit verdorben werden. Als Petrus dann in Apostelgeschichte 2 zu Pfingsten aufsteht und predigt, bringt er diese wunderbare Botschaft in Vers 22, Apostelgeschichte 2, Vers 22 heißt es, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth, der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss, das ist die primäre Ursache übrigens, und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen. Das ist die sekundäre Ursache. Und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Und jetzt auf einmal zitiert er Psalm 16. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir. Denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke, darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockt. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Diese Prophezeiung wendet Petrus unter der Leitung und Inspiration des Heiligen Geistes auf den Messias an. In Vers 29 sagt er dann, ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Mit anderen Worten, es kann nicht David gemeint sein, denn er ist physisch, körperlich immer noch tot. Wir reden hier nicht von David. Worüber schrieb David? Vers 31 dann. Er sah voraus, sprach von der Auferstehung des Christus und dass dessen Seele weder dem Totenreich preisgegeben noch sein Fleisch verwesen würde. Dieser ist Jesus, den Gott auferstehen ließ, wofür wir alle Zeugen sind. In Psalm 16 ging es nicht um David, es ging um den Messias. Und so bezeugt das Alte Testament die Tatsache, dass der Messias kommen würde. Er würde das endgültige Opfer sein, stellvertretend für die Sünde, das Opfer, das keine weiteren erfordern würde, wie wir es bereits schon am Freitag, am Nachmittag hier zusammen gehört haben. Gott beendete das Opfersystem, als Jesus damit abgeschlossen hatte, unsere Sünden auf sich zu laden. Ihr erinnert euch sicherlich, dass er damit begonnen hatte, um 9 Uhr morgens unsere Sünden zu tragen. Mittags hatte er bereits 3 Stunden unsere Sünden getragen und dann wird es überall dunkel. Gott lässt die Sonne verblassen, 3 Stunden lang bis um 15 Uhr am Nachmittag. Pechschwarz war es. Und dann gibt es ein Erdbeben und die Gräber öffnen sich, um zu symbolisieren, was Christus sogar durch seinen Tod bewirkt hat. Und in diesem Moment zerreißt Gott selbst den Vorhang im Allerheiligsten, der Länge nach, und zwar von oben nach unten, und öffnet das Allerheiligste zum ersten Mal in der Geschichte für die breite Masse der Juden, die sich zum Passafest auf dem Tempelgelände befinden. Gott sagt, das Opfersystem ist hiermit beendet. Finito. Aus. Gott sagt, es ist vorbei. Es gibt jetzt uneingeschränkten Zugang, keine Opfer mehr. Und innerhalb von wenigen Jahren wird Jerusalem geplündert. Das ganze System bricht zusammen. Das Priestertum ist beendet und wurde seitdem nie wiederbelebt. Es war erledigt. Jesus war die Erfüllung aller Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Und die Geschichte hat es ebenso wie Gott auf wunderbare Weise bestätigt. Wenn wir also die Auferstehung betrachten, welche Beweise gibt es dafür? Erstens das Zeugnis der lebendigen Gemeinde, zweitens das Zeugnis der Schriften und jetzt drittens das Zeugnis der Augenzeugen. Ihr dürft natürlich die Macht der Prophetie nicht unterschätzen. Es ist ein mächtiges Zeugnis, dass Gott sagte, dass etwas geschehen würde und Jahrhunderte danach geschieht es tatsächlich so. Aber dazu dürfen wir auch das Zeugnis der Augenzeugen nicht außer Acht lassen. Schaut einmal in Vers 5. Vers 5 heißt es, und dass er Kephas erschienen ist, das ist Petrus oder Simon Petrus, danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Leute, bedenkt dabei, dass wir hier ungefähr im Jahre 30 Anno Domini sind. Johannes schreibt im Jahre 90, Johannes schreibt seinen Bericht also 60 Jahre später. Paulus schreibt wahrscheinlich im Jahre 55 nach Christus, also 25 Jahre später. Und diese Augenzeugen leben also damals noch. Dann in Vers 7 erschien Jesus dem Jakobus und hierauf sämtlichen Aposteln. Aber an dieser Stelle wollen wir mal kurz anhalten. Menschliche Gerichte begründen ihr Urteil, wenn möglich, immer auf Augenzeugenberichten. Indizien, Beweise sind von untergeordneter Bedeutung. Sie stecken voller Probleme, wie wir alle wissen. Die Aussagen eines Augenzeugen ist dagegen von zentraler Bedeutung. Besonders, wenn es zwei oder drei Augenzeugen gibt und von denen der Sachverhalt bestätigt werden kann. Und noch dazu, wenn diese Augenzeugen intelligent, wenn sie kompetent sind und geistig gesund, moralisch und integer sind. Und deshalb appelliert Paulus genau daran. Thomas Arnold, der den Lehrstuhl für moderne Geschichte an der Universität von Oxford in England innehatte, schrieb ein berühmtes dreibändiges Werk mit dem Titel Geschichte Roms. Und in diesem Werk ist ein interessanter Absatz. Arnold schrieb darin folgendes, Zitat: Die Beweise für das Leben, den Tod und die Auferstehung unseres Herrn mögen zufriedenstellend sein und sich oft als solche erwiesen haben. Sie sind gut, wenn man von den allgemeinen Regeln zur Unterscheidung zwischen guten und schlechten Beweisen ausgeht. Tausende und Zehntausende von Menschen haben diese Beweise im Detail untersucht, so sorgfältig wie jeder Richter, der einen überaus wichtigen Fall zusammenfasst. Ich selbst habe das viele Male getan, nicht um andere zu überzeugen, sondern um mich selbst zufriedenzustellen. Ich bin seit vielen Jahren daran gewohnt, die Geschichte anderer Zeitalter zu untersuchen und die Beweise jener, die darüber geschrieben haben, zu untersuchen und abzuwägen. Mir ist keine einzige Tatsache der Geschichte der Menschheit bekannt, die besser und vollständiger bewiesen wäre, jedenfalls nach dem Verständnis einer fairen Untersuchung, als das große Zeichen, welches Gott uns gegeben hat, nämlich, dass Christus gestorben ist und wieder auferstanden von den Toten. Zitat Ende. Und das, meine Lieben, liegt in erster Linie an Aussagen von Augenzeugen. Direkten Beweisen. Direkte Beweise, die wir hier schon erwähnt haben. Und die Schrift ist ein direkter Beweis und die lebendige Gemeinde ist ein direkter Beweis, ebenso wie die Berichte von Augenzeugen. Lass uns zu Vers 5 gehen. Jesus erschien Kephas, also Petrus. Nun, Petrus wäre kein besonders guter Kandidat, um sich eine Auferstehung auszudenken. Das wäre er bestimmt nicht. Petrus hatte wirklich Probleme. Bei der letzten Begegnung, die er mit Jesus hatte, war er von diesem konfrontiert worden, weil er ihn bei drei verschiedenen Gelegenheiten verleugnet hatte oder genauer gesagt 6-mal bei diesen drei Gelegenheiten. Ihr denkt jetzt vielleicht, nachdem er den Herrn Jesus so enttäuscht hat, hätte der Herr doch irgendjemand anders ausgesucht, sich jemand anders zu offenbaren. Nein, er hat sich Petrus gezeigt. Es ist erstaunlich, dass er zuerst Petrus erschien. Petrus, der ihn verleugnet hatte, ihn mit einem Schwur verleugnet hatte, ihn voll Ärger verleugnet hatte, hat sich selbst verflucht dabei. Dennoch erschien er Petrus. Und als er Petrus bei dieser Gelegenheit erscheint, können wir die Schönheit versöhnlicher Liebe und vergebender Gnade erleben. Aber wir sehen nicht nur das, sondern ich denke, Jesus hat Petrus auch erwählt, weil er derjenige war, von dem am wenigsten zu erwarten war, dass er sich als Prediger der Auferstehung durchsetzen würde, weil er so beschämt und zerbrochen war. Er weinte bitterlich, als er Jesus das letzte Mal sah. Er hat so wenig Zuversicht, dass er selbst dann, als Jesus ihn aufforderte, nach Galiläa zu gehen und dort auf ihn zu warten, wieder fischen ging. Ja, er war wieder beim Angeln, weil er sich als Prediger so unzulänglich fühlte. Und die ganze Sache, die er in seiner Einschätzung nach konnte, war es, zu fischen. Er hatte sich so viele Mal als untreu erwiesen. Und diesen großen Moment am Ende war er ein Desaster und kehrte einfach zum Fischen zurück. Und der Herr musste ihn dort wieder abholen, ihn wiederum zur Besinnung bringen und sagen, weide meine Lämmer, weide meine Lämmer, weide meine Schafe und folge mir nach. Petrus war nicht der typische Kandidat, der auszieht und schwülstig beginnt, die Auferstehung zu predigen, der Pfingsten auftaucht und sich selbst erhöht, als sei er ein großer Held, wenn er nichts anderes als ein Feigling war. Und dazu noch ein sehr wehleidiger. Aber die Tatsache, dass Petrus Zeugnis über den auferstandenen Christus ablegen konnte, ist ein klarer Hinweis darauf, dass er tatsächlich den auferstandenen Christus gesehen hatte. Jesus kam zu ihm. Er kam definitiv zu ihm dort in Galiläa, als er ihn beim Frühstück konfrontierte und ihn dreimal fragte, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Hast du mich lieb? Und Petrus versuchte beständig, ihn davon zu überzeugen. Und schließlich appelliert Petrus an seine Allwissenheit und sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus entgegnet, dann diene mir. Das Zeugnis von Petrus ist wirklich sehr objektiv. Petrus wird nicht einfach eine Auferstehung aus dem Hut gezaubert haben und ein Leben führen, das letztendlich damit endet, dass er kopfüber gekreuzigt wird für eine Lüge, die er erfunden hatte. Und dann lesen wir in Vers 5. Er erschien den Zwölfen. Zieht mal bei der Erscheinung Petrus, Judas und Thomas davon ab, bei der ersten Erscheinung, dann sind es eigentlich nur noch 9, aber Petrus war dort, sodass es dann 10 waren. Der Einzige, der aus legitimem Grund nicht dabei war, war Judas. Der Grund dafür war natürlich, dass er auf all diese Geschehnisse auf verhängnisvolle Weise mit Selbstmord reagiert hatte. Aber die anderen waren dort, mit Ausnahme von Thomas. Und wir haben keinen Grund für seine Abwesenheit. Diese Abwesenheit passte jedoch sehr gut in Gottes Plan. Jesus erschien ihnen in jener Nacht, mit Ausnahme von Judas und Thomas. Und wir lesen dann, und wir haben das vorhin getan, 8 Tage später noch einmal, dass Jesus ihnen erscheint. Diesmal ist Thomas dort. Und dieser bestätigt dann mit diesen Worten den Herrn als mein Herr und mein Gott. Johannes 20, Vers 28. Um ein Apostel zu sein, musste man ein Augenzeuge der Auferstehung gewesen sein. Als in Apostelgeschichte 1 Judas durch Matthias ersetzt wurde, musste jemand gewählt werden, der die Auferstehung aus eigener Erfahrung bezeugen konnte. Es gab also Petrus, wie wir gesehen haben, und den Rest der Apostel als Augenzeugen der Auferstehung. Und er sagt in Vers 6, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben. Wie ich schon sagte, es ist 25 Jahre später, etliche aber sind entschlafen. Das ist eine beschönigende Umschreibung des Todes. Denn wie wir gesagt haben, für den Gläubigen ist dieser nur eine vorübergehende Sache, nichts Dauerhaftes. Die Mehrheit lebt also 25 Jahre später immer noch. Und seit diesem Vierteljahrhundert erzählen Sie von dieser Erfahrung. Sie hatten es weit verbreitet. Glaubt mir, Sie hatten zu jedem gesagt, ich habe den auferstandenen Christus gesehen. 500 Augenzeugen. Dann in Vers 7 erschien er Jakobus. Und das ist interessant. Eine weitere interessante Wahl. Wahrscheinlich war er weder der Jakobus, der Sohn des Zebedäus, noch Jakobus, der Sohn des Alpheus, sondern Jakobus, der Bruder des Herrn, da er hier von den Aposteln unterschieden wird, statt einer von ihnen zu sein. Jakobus, der Bruder unseres Herrn, der laut Johannes 7, Vers 5, ebenso wie seine anderen Brüder, nicht einmal an Jesus glaubte. Sie waren die Kinder von Maria und Josef, sie glaubten nicht an ihn. In Markus 3 lesen wir sogar, dass sie versuchten, ihn von seinen Taten abzuhalten, weil sie Jesus für verrückt hielten. Jakobus wäre also überhaupt kein Kandidat gewesen, von dem man erwartet hätte, dass er eine Auferstehung erfindet. Und das ist interessant, oder? Petrus hatte Christus verleugnet und Jakobus ebenso. Und das sind die einzigen beiden Namen hier. Der Herr sucht sich Menschen aus, die in ihrem Zeugnis derartig objektiv sind, weil sie nicht geneigt waren, so etwas zu erfinden. Vielleicht hatten die letzten Tage des Lebens Jesu Jakobus auch veranlasst, einiges zu hinterfragen. Aber als Jakobus Christus lebendig sah, glaubte er an ihn und wurde zum Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Zwei unwahrscheinliche Augenzeugen. Und dann all die Apostel. Und laut Apostelgeschichte 1 gab es wiederholte Erscheinungen. Für 40 Tage erschien er ihnen immer wieder und lehrte sie Dinge über sein Reich. Und dann ist hier noch ein weiterer Name. Der Name wird hier nicht genannt, aber wir kennen ihn. Zuletzt aber, heißt es hier im Text, von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Und natürlich ist das Paulus. Hier ist noch eine unwahrscheinliche Person. Wenn wir nach jemanden suchen würdet, der die Auferstehung erfindet, würdet ihr nicht Paulus nehmen. Glaubt mir, ihr würdet in keiner Weise auf Paulus kommen. Er glaubte überhaupt nicht an Jesus. Von ihm würde man das am allerwenigsten erwarten. Ich meine wirklich am allerwenigsten. Aber wir wollen ihn einfach unseren besonderen Zeugen nennen. Und das ist hier Nummer 4. Einen besonderen Zeugen, das ist Paulus. Ihr habt die Augenzeugen in den Versen 5 bis 7 gesehen. Und dann gibt es jetzt eben diesen besonderen Zeugen in den Versen 8 bis 10. Er sagt, ich bin der geringste von den Aposteln. Und er schließt sich an seine Aussage in Vers 8 an, eine unzeitige Geburt, was ich doch erklären werde, nicht wert, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Er sagt, seht, Petrus, der Verleugner, Petrus, der Schwankende, Petrus, der Feigling, Jakobus, der Ungläubige und Paulus, die unzeitige Geburt. Eine unglaubliche Aussage im Griechischen ta ektromati. Ektroma bedeutet Frühgeburt, eine Frühgeburt. Ektroma ist ein abgegangener Fötus, ein Abgang, eine Abtreibung oder Fehlgeburt. Paulus, die Fehlgeburt. Paulus, der tote Fötus. So bezeichnet er sich selbst mit dem geringsten aller Begriffe als nicht einmal lebendig. Er sagt, ich bin nichts anderes als eine Fehlgeburt. Ich bin nichts anderes als ein toter Fötus, ein Stück Fleisch ohne Leben, die niedrigste Form des Menschlichen, ungeformt, ungeboren. Das ist äußerst erstaunlich. Jesus wählt einen Feigling und einen Ungläubigen und den geringsten aller Menschen, einen Verfolger der Gemeinde, und erscheint ihm Paulus der Fehlgeburt. Paulus war in seinen eigenen Augen ein totes, ekelhaftes, wertloses Stück menschlichen Fleisches, ein Verfolger der Gemeinde. Und er staunte, dass der Herr in seiner auferstandenen, aufgestiegenen Herrlichkeit ihn eines Tages auf der Straße nach Damaskus anhielt, ihm erschien, ihn errettete und zu einem Apostel machte. Und ich bin der Geringste. Ich war nicht einmal da wie die anderen. Ich bin der Geringste. Ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich bin schlimmer als Petrus, der Verleugner. Ich bin schlimmer als Jakobus, der Ungläubige. Ich bin der Feind. Aber wir haben alle den auferstandenen Christus gesehen. Ein unwahrscheinliches Trio von Zeugen, die niemals eine Auferstehung erfinden würden. Und schließlich etwas sehr Schlagkräftiges. Das ist das Zeugnis der einheitlichen Botschaft. Das Zeugnis der einheitlichen Botschaft. Erstens war das Zeugnis der Gemeinde, zweitens die Schriften des Alten Testaments, drittens die Augenzeugen, viertens Paulus, der besondere Zeuge, und fünftens das Zeugnis der einheitlichen Botschaft. Das ist sehr schlagkräftig. Erstaunt mich immer wieder, wie die Bibel mit so wenigen Worten so viel sagen kann. Vers 11. Ob es nun aber ich sei oder jene. Das sind die Apostel oder die restlichen Augenzeugen, die 500 und all die anderen, so verkündigen wir. Was verkündigen wir zurück, Vers 1? Das Evangelium. Ob ich es bin oder einer von denen, wir alle verkündigen das Evangelium und ihr glaubt dieses Evangelium. Leute, das ist total beeindruckend. Was sagst du hier, Paulus? Ich sage Folgendes. Sie haben alle nur eine einzige Sache verkündigt. Es gab keine Debatte. Es gab nicht einige Prediger, die sagten, Jesus sei auferstanden und andere, die das bestritten. Es gab nicht einige, die sagten, nun, wir wollten so sehr, dass er aufersteht, dass wir uns das irgendwie so, dass wir uns da hineingesteigert haben, bis wir es wirklich geglaubt haben, weil wir das so dringend wollten. Nein. Es gab auch nicht solche, die sagten, nein, es gab eine Anomalie, die erschienen ist. Es war eine Anomalie, keine Auferstehung. Andere sagten, es war eine Auferstehung. Nein, das war es nicht wirklich. Er schien nur da zu sein und war eine Ausgeburt unserer Fantasie. Es war eine Art Halluzination. Es war eine Massenhysterie. Es gab andere, die sagten, nein, es war in Wirklichkeit nur sein Geist, der auferstanden ist. Aber die guten Gefühle, die wir für Jesus empfanden, haben ihn lebendig erscheinen lassen, wie jemand, den wir geliebt haben und der stirbt und in unserer Erinnerung lebendig bleibt. Bla, 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 bla. All diese Dinge. Jede dieser Behauptungen, die ich hier vortrage, könnt ihr in der modernen liberalen Theologie nachlesen. Heutzutage gibt es keine einzige einheitliche Botschaft. Schaut euch nur einmal in den Artikeln der Zeitschriften unser Wartezimmer um, die über den christlichen Osterglauben der Auferstehung berichten. Es ist interessant. Macht es gerne. Diese stecken voller Zweifel und Kritik. Interessant, dass sie das immer noch machen, obwohl sie überhaupt nicht dran glauben. Eine Auferstehung kann nicht stattgefunden haben, sagen sie. Nun, das ist unser Zeitalter, das wissen wir. Aber im Zeitalter des Neuen Testamentes gab es eine einzige Botschaft. Er ist auferstanden. Wir haben es verkündigt und ihr habt es geglaubt. Es gab keine Vielfalt im Christentum, es gab keine Vielfalt in der Botschaft, es gab keine Vielfalt im Glauben, sondern das Zeugnis einer einheitlichen Botschaft. Wir alle haben geglaubt. Weil es wahr ist. Wir alle haben es verkündigt, wer immer wir waren, wo immer wir waren, und ihr habt es geglaubt. Es ist diese Einheitlichkeit, die so schlagkräftig ist. Und das ging immer weiter. 25 Jahre nach dem Ereignis predigt Paulus immer noch darüber. Und es geht noch ein Jahrzehnt weiter und ein weiteres, bis in die 60er, die 70er, die 80er und 90er. Und dann schreibt Johannes das Evangelium und schließt mit dem großartigen Kapitel ab, das ich euch heute Morgen vorgelesen habe. Und das ist immer noch dieselbe Botschaft. Und sie alle glaubten und sie alle verkündigten, sie alle glaubten daran, so wie wir es heute tun. Und sie ist sie auch heute noch dieselbe. Das Evangelium besagt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Nach den Schriften wurde er begraben und stand von den Toten wieder auf. Das ist das Evangelium. Wenn du das glaubst und Jesus als den Herrn bekennst, wirst du gerettet werden. Lass uns zusammen beten.